Guten Morgen und herzlich willkommen zur Aktien-News, immer auf den neuesten Stand über alle Finanznachrichten, die die Aktienwelt bewegen. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam in einen neuen Tag starten. Wir starten die Sendung mit einem persönlichen Teil und zwar möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken an meine täglichen Zuhörer, die stetig wachsen und ich habe hier noch viel vor mit dem Kanal, mit dem Podcast. Ich möchte noch eine Webseite erstellen. Wir machen noch ein Forum, werden hier noch verschiedene weitere Sachen machen, wo wir auch miteinander kommunizieren können und auch den Podcast weiter verbessern können, besonders auch in der Qualität und auch der Tonqualität. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass jetzt immer Montag und Freitag, also zwei Podcasts in der Woche, also nicht mehr täglich, sondern immer am Montag und am Freitag kommen früh neue Podcasts raus, die auch ein wenig länger gehen und tiefer in die Materie reingehen und dafür steigern wir die Qualität und können das Produkt und diesen Podcast noch um einiges verbessern, gemeinsam. Und da hoffe ich, dass euch das gut gefallen wird. Es ist besser, als dann jeden Tag in der Woche einen kurzen Podcast rauszuhauen, der manchmal dann qualitätsmäßig nicht meinen Ansprüchen genügt. Und wir wollen eher auf Qualität gehen und nicht auf Quantität. Und da ist jeder der Gewinner. Vielen Dank. Nun beginnt der offizielle Teil unserer Sendung und wie immer gucken wir uns erstmal die vorbörslichen Indikationen an und die sehen hier wieder positiv aus. Wir haben ja aber auch am Freitag gemerkt, ein guter Start in die Börse bei 13.200 Punkten ist kein Garant, dass das ganze Zeit so weiterlaufen wird, nämlich am Freitag sind ja hier die deutschen Werte, der DAX, auch der MDAX, TecDAX, durch die Reihe durch niedriger geschlossen. Der DAX hat etwa 0,5% verloren und konnte sich gerade so noch bei 3.033 Punkten hier über die 3.000-Punkte-Marke retten, wobei es ja sehr gut begonnen hat. Deswegen sind die vorbörslichen Indikationen nur halbwegs aussagekräftig. Trotzdem ist es immer gut zu wissen, wie momentan die Stimmung jedenfalls von den Anlegern sind, die hier vorbörslich handeln. Wir haben es momentan 7 Uhr und wir sehen, dass der DAX Future hier mit 0,5%, also etwa die Verluste, die er am Freitag gemacht hat, hier wieder aufholt und etwa bei 13.122 Punkten hier erwartet wird. Wenn wir auf die asiatischen Werte gucken, der Nikkei ist deutlicher im Plus mit 1,7%. Diese hat am Freitag auch nach dem Rücktritt des Ministerpräsidenten Abe auch stark verloren und diesen Verlust holt er jetzt auch wieder auf. Rückenwind geben wir besonders die amerikanischen Indizes, die auch am Freitag positiv geschlossen sind. Wir haben zum Beispiel die Nasdaq mit einer Steigerung von 0,6%, der Dow Jones mit auch 0,6% und S&P 500 sogar mit 0,7%. Also hier positive Vorzeichen der amerikanischen Börse und das trägt dann auch oft die anderen großen Indizes weltweit. Hier der China A50 ist noch erwähnenswert. Der liegt momentan 3,15% im Plus, also sehr starkes Plus. Bei 16.000 Punkten sind wir jetzt hier. Also auch hier die asiatischen Börsen läuft ganz gut und das wird auch den DAX heute Rückenwind geben. Und wir gucken mal drauf, was die Woche und was heute wichtig wird. Und zwar sind alle Augen auf die Konjunkturdaten gerichtet. Man kann sagen, die meisten Anleger, auch die großen institutionellen Anleger, blicken die kommende Woche, die jetzt beginnt an diesem Montag, mit Spannung auf zahlreiche neue Makrodaten aus den großen Volkswirtschaften. Es könnte hier eine wegweisende Woche werden, ob es so weitergehen wird mit den Kurssteigerungen oder ob doch jetzt mal eine Korrektur stattfindet. Denn die hohen Kurse an den Aktienmärkten bilden bisher die Erwartungen der Marktteilnehmer ab, dass sich die Wirtschaft nach der Corona-Krise wiederholt und zwar schnell, V-förmig, was ja auch so stattgefunden hat. Wir sind noch nicht ganz auf den Hochs bei 13.700 Punkten, die wir hier im Februar hatten, vor dem Corona-Crash, aber es sieht immer mehr danach aus, dass wir das doch schaffen könnten. In den kommenden Wochen erwarten hier die Marktteilnehmer eine ganze Fülle neuer Konjunkturdaten, die weiteren Aufschluss darüber geben dürften, ob dieses Szenario hier realistisch ist. Aber die Messlatte liegt, wie gesagt, noch sehr hoch. Die Börsen jedenfalls haben bereits reichlich Vorschusslorbeeren verteilt und stehen an oder auf neuen Rekordständen, nicht alle. Der DAX fehlen zum Allzeithoch vom 17. Februar, wie gesagt, die war bei 13.795 Punkten, noch gut 750 Punkte, besser gesagt 5,8%. Bei einem guten Newsflow kann man das auch in 2-3 Wochen schaffen, da muss aber auch alles richtig sein. In einer guten Börsenwoche kann dieses Ziel durchaus, wie gesagt, in Reichweite kommen, wenn viele Sachen richtig laufen. Also 5% in einer Woche ist auch außergewöhnlich, aber gab es auch schon. In Amerika werden die Indizes von den Technologieaktien angetrieben, die hierzulande in dieser Dichte auf dem Kurszettel fehlen. Wir haben ja eigentlich nur SAP, die jetzt wirklich ein großes Gewicht haben, die in der Technologiebranche angesiedelt sind und die auch übers Allzeithoch hinausgelaufen sind. Also hier über den wirklich stark performt hat. Aber ein Technologiewert reicht hier halt einfach nicht. Die Tech-Werte gelten spätestens nach den jüngsten Geschäftszahlen als klarer Gewinner der Krise. Entsprechend sind die Nasdaq-Indizes, aber auch der S&P 500-Index auf Rekordkurs, weil die ja sehr schwer gewichtet sind. In diesen Indizes der Leitindex Dow Jones aber bleibt knapp darunter, weil ja da die Zusammensetzung, das hatten wir ja, der ist ja auch jetzt neu zusammengesetzt worden durch den Aktien-Split von Apple zum Beispiel, wird Apple weniger gewichtet und das ist halt für Leute, die sagen, vielleicht Value-Aktien sind interessanter, aber für Leute, die sagen, ich will den Dow Jones-Index für Tech-Werte, ist das natürlich dann hier ein Grund gegen den Dow Jones, sondern lieber dann doch an den S&P 500 zu investieren. Denn was mit der Old Economy, wie so genannt wird, was ist mit der Industrie, mit den Banken, mit den stationären Einzelhändlern oder der ganzen Freizeitbranche zum Beispiel oder auch der Reisebranche, kann man dazu zählen. Hier sind die Nachrichten sehr viel differenzierter und meist weit weniger euphorisch als bei Amazon und Co. Eine flächendeckende Erholung aber bei den zahlreichen Branchen, teilweise halt, wo es ums Überleben geht, dürfte insgesamt auf sehr wackeligen Füßen stehen. Man muss auch sagen, wenn man sich zum Beispiel, es gibt einen ETF von Value-Werten, und der ist auch noch weit im Minus. Manche Branchen, Luftfahrtbranche zum Beispiel, die sind ja immer noch massiv, meistens über 50% auch noch im Minus, wobei die sich ja auch schon wieder erholt haben. Und trotzdem haben sich aber auf ein bestimmtes Niveau jetzt eingeharrt. Da wird es also auch, glaube ich, erstmal keine größeren Sprünge geben nach oben. Also es gibt noch viele Branchen, die ja wirklich auch an der Börse sehr abgeschlagen sind. Und dafür gibt es halt dann die Tech-Werte, die vieles wieder hier weggemacht haben. Die Arbeitsmarktdaten sind im Blick in dieser Woche. Und dies zu vermeiden, ist ja für die USA die Rechnung relativ einfach auch, dass diese Erholung weitergeht. Eine Erholung des Arbeitsmarktes ist eine zwingende Voraussetzung dafür, dass sich die größte Konsumökonomie der Welt wieder hier erholt. Am Freitag kommt deshalb die Arbeitsmarktdaten aus dem August besondere Bedeutung zu. Das wird der Freitag wird also nochmal turbulent werden in die eine oder in die andere Richtung. Viele Ökonomen rechnen damit, dass die Erholung in den USA anhält, wenn auch mit etwas weniger Dynamik. Bereits im Juli hatte der von der Corona-Krise arg gebeutelte US-Arbeitsmarkt zwar weiter Boden gut gemacht, aber es wurden nicht so viele Stellen aufgebaut wie in den beiden Vormonaten. Also hier die Dynamik nimmt ab. Experten rechnen für August im Schnitt mit 1,55 Millionen geschaffenen neuen Stellen, außerhalb der Landwirtschaft nach zuletzt 1,7 Millionen neuen Jobs. Wie wichtig das Thema Arbeitsplätze ist, zeigt auch der jüngste Strategieschwenk der US-Notenbank und Bankchef Jerome Powell. Diese will sogar beim Inflationsziel etwas großzügiger werden, wenn dafür wieder mehr Menschen in Lohn und Brot kommen. Da haben wir ja am Freitag auch intensiv darüber berichtet. Tendenziell wird dadurch auch der Dollar weiter geschwächt, was dann hier den Euro nutzen wird, was aber eigentlich nicht gut ist. Deutschland als Exportnation ist ein teurer Euro, ein, sag ich mal, Euro, der mehr Wert hat, was Schlechtes. Und ein günstiger Dollar ist für Amerikas Wirtschaft etwas Gutes. Denn ein Ende der Nullzinsen ist nun in noch weitere Entfernung als ohnehin schon gerutscht, wie jetzt in Europa, hat die Fed jetzt diesen Weg eingeschlagen, was für die Aktienmärkte gut ist und für den Dollar eher schlecht und gut fürs Gold auch. Gold ist ja auch am Freitag dann über 1,5% gestiegen. Und auch für den auf der Ziellinie stehende US-Wahlkampf haben wir im November die Wahl, wenn die so stattfinden wird, wird es sicher wichtig sein, ob und wie stark die Erholung sich eingesetzt hat in der Wirtschaft, weil Präsident steht ja für die Wirtschaft. Viele Leute vertrauen auch in Amerika Präsident Trump immer noch mehr die Wirtschaft an als zum Beispiel seinen Konkurrenten Joe Biden. Deswegen wird es wirklich interessant sein, das wird die Wahl mit entscheiden. Präsident Trump ist durch Corona jedenfalls in die Defensive geraten. Für die von einer ultra-expansiven Geldpolitik und billionenschweren Konjunkturstimuli getriebenen Börsen wird die US-Wahl aber nicht zu einem Game-Changer werden, auch wenn Joe Biden gewinnt zum Beispiel. Sagt zum Beispiel Eckhard Schulte, Chef der Vermögensverwalters Mansky Asset Management zum Beispiel. Es gibt noch viele weitere Makrodaten, nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa werden zahlreiche neue Konjunkturdaten erwartet. Die Vielzahl der Makrodaten wird zeigen, wie die Ausgangsposition für eine weitere Konjunkturerholung im Herbst wirklich ist, äußert zum Beispiel Robert Quayle, Chefstratege von Merck Fink. In den USA werden am Dienstag und am Donnerstag die ISM-Indizes für die Industrie und die Dienstleistungen erwartet. An denselben Tag stehen die finalen entsprechenden Indizes des Londoner Anbieters Market für Europa und die USA auf der Agenda. Zum Wochenstart kommen zudem aus Deutschland Verbraucherpreisdaten und zum Wochenschluss Industrieauftragseingänge. Also hier hat man wirklich einen guten Ausblick auf die Konjunktur und auch auf die Inflation. Die Auftragseingänge der deutschen Industrie dürften im Juli hier erneut deutlich zugelegt haben und die Kernteuerungsrate im Euroraum ist im August voraussichtlich merklich gefallen. Zu beachten bleiben auch die Daten aus dem US-Hausmarkt und der Bauwirtschaft, denn die Nullzinsen beginnen anscheinend hier auch schon zu wirken. Die Zahlen steigen deutlich, was bekanntlich zum Ende der vergangenen Dekade schnurstracks in die Finanzkrise geführt hat, wo, sage ich mal, jeder, der gerade ein wenig Geld hatte, einen großen Kredit bekommen konnte, ohne große Zinsen und sich dann ein Haus gebaut hat. Und dann kam es zur Immobilienkrise, die auch die Finanzkrise nochmal stark verschlechtert hat. Die US-Bauinvestitionen werden hier also am Donnerstag erwartet. Wie gesagt, viele Nachrichten, aber über allem schwebt trotzdem Corona, fast schon überflüssig zu erwähnen. Die Entwicklung der Corona-Epidemie lastet, also Pandemie besser gesagt, lastet natürlich weiterhin mit einem Damoklesschwert über den Märkten. Zur Erinnerung, deren Überwindung ist ja bereits eingepreist. Das heißt, wenn man Corona hier nicht überwinden und nicht so schnell wie gedacht zum Beispiel, dann kann es wieder ein böses Erwachen geben. Fakt ist aber, man ist besser vorbereitet natürlich auf Corona und man muss auch keinen landesweiten Lockdown mehr machen, sondern wenn es zum Lockdown kommt, dann nur in bestimmten Regionen. Die Infektionszahlen an sich rechtfertigen hier keine Entwarnung, die steigen ja momentan. In Europa steigen die Zahlen ja auch besonders, in Frankreich zum Beispiel, der zweitgrößten Wirtschaft in Europa. Es gibt weitere Reisewarnungen zum Beispiel, die wurden jetzt wieder erst verschärft. In den USA gehen sie zwar weiterhin zurück, bleiben aber auf einem sehr hohen Niveau. Ein wirklicher Gamechanger an der Börse wird erst die Zulassung eines Impfstoffs oder eines wirksamen Medikaments sein, was wirklich nachweislich hier das Coronavirus eindämmen kann. Hier geht das milliardenschwere Rennen der forschenden Unternehmen um CureVac und Co. in eine neue Woche. Neue Nachrichten in Sachen Impfstoff führen dabei stets dazu, alles andere liegen und stehen zu lassen. Ansonsten stehen aus dem Unternehmenssektor nur wenige Zahlen aus der zweiten Reihe auf der Agenda. Am Donnerstag überprüft die deutsche Börse nach dem Rauswurf von Wirecard aus dem DAX noch ihre Indexzusammensetzungen. Und auch in den USA gibt es zum Monatsende einen Stühlerrücken im Leitindex Dow Jones. Denn Indexmitglied Apple führt ja einen 1:4-Split durch, was den Index kräftig durchschüttelt. Am Montag ist die Londoner Börse wegen eines Feiertags geschlossen. Also heute ist sie geschlossen. Auch interessant zu wissen. Also haben wir erstmal alle Augen hier auf die Konjunkturdaten. Wird also eine sehr wegweisende Woche werden. Was sind hier die Hingucker der Woche? Und zwar habe ich hier Arthur Properties rausgesucht. Und zum Wochenauftakt blicken hier die heimischen Investoren in Deutschland auf den Immobiliensektor. Arthur Properties aus dem S-DAX legt seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal vor. Das kann ganz interessant werden. Die wurden nach der Corona-Tief bei etwa 12 Euro, konnten sich wieder erholen Richtung 25 Euro, aber sind noch weit weg vor dem Vor-Corona-Niveau. Das lag etwa bei 35 Euro. Und wir haben ja schon gesagt, Arthur Properties auch mit Adler Real Estate, muss man sagen, prinzipiell, wenn die als ein sehr großes Konglomerat von Immobilien, was auch wahrscheinlich, wenn es zusammengeht, wie es sein soll, in den MDAX oder vielleicht sogar mal in den DAX aufsteigen kann. Wie gesagt, eigentlich gehören die Zahlen von Ado und auch von Adler Real Estate zusammen, denn Ado Properties hält jetzt fast 92% an Adler, der Rest ist im Streubesitz. Die Adler-Zahlen werden zeitgleich mit dem Ado-Bericht ab 7 Uhr hier veröffentlicht. Momentan ist noch nicht ganz veröffentlicht, aber da werden wir also gleich dann auch die Nachrichten dazu sehen. Auch relativ interessant. Adler hat sich hier besser erholt, muss man sagen, vom Aktienkurs her als zum Beispiel Arthur Properties. Und das ist also eine sehr interessante Mischung. Fraglich, wie gut jetzt die Zahlen wirklich innerhalb auch der Corona-Krise ausgefallen sind. Welche Zahlen sind noch interessant? Und zwar Evonik. Ebenfalls an diesem Montag hält das Spezialchemieunternehmen Evonik aus den MDAX seine virtuelle Hauptversammlung ab. Da kann man auch wieder mit einem jedenfalls relativ positiven Newsflow rechnen. Wir haben Siemens noch die Woche auf der Agenda. Interessant wird es dann für Siemens am Dienstag, denn DAX-Mitglied Siemens will bekanntlich die Kraftwerkssparte Ende September an die Börse bringen. Die Sparte heißt jetzt Siemens Energy und hält am Dienstag einen Kapitalmarkt ab. Gelingt es den Verantwortlichen, die Investoren von einem Engagement zu überzeugen? Das wird hier also ganz entscheidend sein. Siemens auch in der Frage, ob es jetzt wie es weitergehen wird, sind etwa wieder auf dem Corona-Vorniveau. Jetzt müssen sie in Richtung suchen, ob es nach oben oder eher wieder nach unten geht. Die deutsche Börse und der Indexbetreiber prüft ja am Donnerstag, wie gesagt, den Rauswurf nach dem Rauswurf von Wirecard. Dazu hatte die Frankfurter extra ihr Regelwerk geändert und wollen jetzt mal gucken, wie sie die Indizes, wage ich mal, weiter in der Zukunft auch weiter benutzen werden, ob es da neue Regeln geben wird. Das wird hier die deutsche Börse also am Donnerstag entscheiden. Vielleicht gibt es da noch interessante Nachrichten. Wir haben Broadcom, Der Chiphersteller Broadcom, der mittlerweile seinen Sitz von Singapur in die USA verlagert hat, da sieht man wieder auch die Auswirkungen von Trump seiner Politik. In diesem Fall für Amerika positiv, wenn sich ein großer Chiphersteller jetzt offiziell auch zu Amerika bekennt gegenüber so Singapur. Und jedenfalls ist er ein bedeutender Spieler in dieser Branche und der legt am Donnerstag seine Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vor. Werden wir sehen, wie auch hier die Chip-Branche weiter wächst. Die Zahlen des Unternehmens hat sich wieder sehr gut erholt, sogar über eine Allzeithoch gekommen. Kann man also gucken, dass hier wieder die Nachrichtenflow werden wird. Die sind auf jeden Fall noch auf der Liste. Und zum Schluss haben wir Voltabox, der sich in der Reorganisation befindet. Der Batteriehersteller Voltabox legt hier am Freitag ab 7 Uhr seine Halbjahresergebnisse vor. Man muss sagen, das Unternehmen ist auch ein bisschen undurchsichtig. Wir waren bei 2017, 2016 bei etwa 30 Euro. Jetzt sind wir bei 3 Euro. Also auch fast hier ein Totalverlust, muss man sagen, dafür, dass die Batterieherstellung und alles, was mit Batterie zu tun hat, an der Börse momentan ja auch sehr beliebt ist. Kann man sich fragen, warum das so ist. Da liegt also vieles in Argen. Reorganisation ist ja noch relativ nett gesagt. Wir werden also am Freitag schlauer sein, ob hier das Unternehmen wachsen kann oder ob es doch ein Fall ist für die Mottenkiste in diesem Bereich. So viel dazu, was diese Woche auf uns, was uns erwartet. Und ich möchte heute eine Sondersendung machen und zwar über Warren Buffett, diesen ganz bekannten Großlegende im Investment. Und zwar hatte Warren Buffett am 30. August, also gestern am Sonntag, Geburtstag, wurde 90 Jahre alt. Und das ist jetzt mal ein Grund dafür, mal zurückzublicken auf sein Leben und auf seine Leistungen, die er geschafft hat als Hedgefondsmanager. Und wir gucken uns erstmal an, wo kommt Warren Buffett überhaupt her. Ich muss sagen, er ist, wie gesagt, am 30. August 1930 in Omaha, Nebraska, also in den USA, geboren und aufgewachsen. Der, gesagt, heute 90-Jährige ist zu einem der reichsten Männer der Welt aufgestiegen. Allerdings erhielt Warren bereits als junger Mann Einblick in die Finanzwelt, denn sein Vater arbeitete als Wertpapierhändler und war später auch republikanischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus, ganz anders als Warren Buffett jetzt, der ist ein Demokrat zum Beispiel, hier anders. Also seine erste Station war in Omaha, Nebraska, er wird ja auch das Orakel von Omaha genannt, weil auch dort immer seine Hauptversammlung von seiner Berkshire Hathaway stattfindet. Wie ging es dann weiter? Für das Studium verlässt Buffett dann seine Heimat und geht an die Columbia University in New York, wo er 1951 den Master in Economics, also in der Volkswirtschaftslehre, erhält. Einer seiner Lehrer war der Vater der Fundamentalanalyse, Benjamin Graham. Der holte den jungen Buffett nach dem Studium in seine Investmentfirma an der Wall Street, für die er bis 1956 arbeitete. Am 1. Mai 1956 machte sich Buffett selbstständig und gründete in Omaha eine Kommanditgesellschaft. 1965, also vor 50 Jahren etwa, kaufte er Berkshire Hathaway, die er zu seiner Beteiligungsholding umwandelte. Und dafür ist er besonders Warren Buffett bekannt, für seine Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway. Was er nicht vergessen darf bei seinem Lebenslauf, ist natürlich auch Charlie Munger. Und Warren Buffett, schon früh 1959 lernte hier Buffett den ebenfalls aus Omaha stammenden Rechtsanwalt Charlie Munger kennen. Abgesehen von Buffetts Mentor Benjamin Graham war Munger über Jahrzehnte die einzige Person, die wesentlichen Einfluss auf Buffetts Investmentsentscheidungen hatte. Wesentliche Ursachen war zeitgenössische Beobachter zufolge die sehr große, beinahe gespenstliche Ähnlichkeit ihrer Denkweisen und Eigenarten. Munger ist Vizepräsident von Berkshire Hathaway. Heute bezeichnen sich beide als ein altes Paar, die sehr zusammen sind. Also immer sehr schön, die Konferenzen, die man da guckt, die Hauptversammlungen sind legendär. Auch der Aktionärbrief von Warren Buffett ist auch legendär, auch wenn dieses Jahr halt keine richtige, ist manchmal eine Pilgerreise für viele Anleger, da hinzugehen nach Omaha, um sich da diese Veranstaltung anzugucken. Dieses Jahr war es ja nur virtuell möglich, was ja ein großer Einschnitt war. Und Buffett hofft auch selber, dass es bald wieder so sein wird, dass man sich da wieder, wie eine Convention, kann man sich das vorstellen, wie eine große Messe. Also das soll sehr, sehr interessant sein, das kann ich mir gut vorstellen. Ein weiterer Punkt, was natürlich bei Warren Buffett zu erwähnen ist, der Mann, der die Coca-Cola liebt, kann man so sagen. Buffetts Geschäftsprinzip ist der Aufkauf unterbewerteter Unternehmen mit einem durchschaubaren Geschäftsmodell, was man also relativ leicht verstehen kann, was die machen. Die Aktien dieser Firmen hält er dann meist über viele Jahre. Also dieses Buy and Hold, das ist auch, hat er wirklich gelebt. In vielen Fällen hat das auch geklappt. American Express, Walt Disney, McDonald's, die Zukäufe erwiesen sich als Wachstumstreiber in den 1990er Jahren. setzte Buffett entgegen aller Prognosen auf den Getränkeproduzenten Coca-Cola und behielt dort absolut recht. Dafür, für dieses Investment ist er auch ganz bekannt in den USA. Das Unternehmen prosperierte und erwies sich als maßgeblicher Gewinnbringer, der auch regelmäßig eine hohe Dividende an Buffett auszählt, weil er ja so viele Aktien davon auch hält. Und man sagen, hier hat er, die Zeit hat ihn also hier recht gegeben, wurde immer oft belächelt oder gesagt, dass er out of touch ist und hat aber immer wieder bewiesen, dass er doch noch am Zeitpuls ist und hier die richtigen Investmententscheidungen treffen kann. Privat gibt sich Warren Buffett auch bescheiden. Er lebt noch heute in dem Haus in Omaha, das er 1958 für $31.000 erworben hat. Also sehr günstig, muss man sagen. Damals war das Geld ja auch mehr wert in den 58er Jahren. Trotzdem lebt er sehr bescheiden. Buffett und seine erste Frau trennten sich 1977, blieben aber weiterhin befreundet. Seine neue Lebensgefährtin wurde 1977 die 16 Jahre jüngere und gebürtige deutsche Astrid Mengs, mit der Buffett seit 2006 verheiratet ist. Muss man sich aufhalten, also sehr, sehr spät haben sie dann sich dann entschieden zu heiraten, aber auch schon ein langes Paar zusammen, gibt sich also sehr bodenständig und auch sehr sparsam. Gibt es schöne Videos auf YouTube, wo man sieht, wie er sein Büro hat und wie sein Haus aussieht. Er ist sehr offen, auch mit den Medien zum Beispiel, muss man wirklich Buffett sagen, ein sehr bodenständiger Milliardär. Inzwischen ist Berkshire Hathaway an mehr als 80 Firmen beteiligt. Die jährliche Hauptversammlung Anfang Mai gerät immer mehr zu einem Woodstock für Kapitalisten, wird das auch genannt, diese Convention. In diesem Jahr kamen erstmals 44.000 Anleger nach Omaha, also letztes Jahr besser gesagt. Und das ist ja wirklich eine Riesenzahl, muss man sagen. Und dazu auch Bill Gates zum Beispiel oft mit dabei, als sehr guter Freund auch von Warren Buffett zum Beispiel. Gucken wir uns mal Berkshire Hathaway A an. Bester Gradmesser für den Erfolg von Buffetts Value-Strategie ist die A-Aktie von Berkshire Hathaway. Mittlerweile mit mehr als $300.000 die teuerste Aktie der Welt. Hier gab es nie einen Aktiensplit, deswegen ist sie auch so viel wert, muss man sagen. Vor dem Corona-Crash war sie etwa $3.400 wert. 300.000 wert. Jetzt sind wir auch wieder Richtung Erholungskurs gelandet bei der Aktie. Unglaublich. Es gibt auch eine Klasse B Aktie von Berkshire Hathaway, die ist momentan bei 180 Euro etwa, aber hier muss man sagen, 340.000 Euro war der Höchstkurs, eine Aktie, also so viel wert wie ein ganzes Einfamilienhaus und über die Jahre wirklich stark gestiegen. 2011 konnte man noch eine Aktie für etwa 100.000 kriegen und dann hat sich von 2011 zu 2020 also hier mehr als verdreifacht. Das spricht auch für ein sicheres Investment, wo man also gut schlafen kann und trotzdem sicher sein kann, dass es Rendite bringt. Was sind jetzt die größten Positionen in Buffetts Depot, fragt man sich. Da ist auf jeden Fall zuerst Apple zu nennen mit über 40%. Der wertvollste Posten in Buffetts Depot bleibt hier Apple. An der Firma besitzt Berkshire Hathaway einen Anteil von 5,1% von allen Apple-Aktien. Mehr als $89,4 Milliarden waren die Titel am Stichtag wert. Die Zahlen sind ja vom 30.06. Apple ist seitdem auch noch weiter gestiegen, also ein absoluter Gewinn. Muss man sagen, außerdem hat Apple ja auch seine Dividende erhöht, davon wird Berkshire Hathaway auch profitieren und Buffett sagt zum Beispiel, ja, sind viele Aktien, wie gesagt, über 80 Firmen dran beteiligt, aber diese ganz große Beteiligung an Apple hat sich hier wirklich ausgezahlt und Buffett hat auch öfters gesagt, man muss nicht viele streuen die Aktien, wenn man ein Unternehmen hat, was man weiß, dass die Zahlen stark sind, dass es auch in der Zukunft weiter wachsen wird und weiter sehr gute Value-Position hat, dann muss man auch nicht groß streuen, sondern kann sagen, in dieser Firma investiere ich einen Großteil meines Kapitals. Und das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, weil andere Bereiche ja gelitten haben in der Krise, aber Apple hat auf jeden Fall profitiert. Zum Beispiel Bank of America. Während Buffett die Anteile an vielen US-Banken ja letzt reduziert hat, hat er sie bei der Bank of America weiter aufgestockt. Mit 10,85% des Depots nimmt die Bank of America die zweitgrößte Position ein. Gut 11,8% Unternehmen gehören hier Berkshire Hathaway, was zum Stichtag wieder einen Wert von etwa rund $21,9 Milliarden entsprach. Also sonst immer im Bankensektor viel aktiv, aber jetzt noch Bank of America ist jetzt in Fokus geraten. Und Buffett sagt meistens, mehr als 10 oder 11% an ein Unternehmen ist er meistens auch dort nicht gewillt einzugehen. Das hat auch viele Gründe. Jedenfalls Coca-Cola, haben wir vorhin gesagt, es ist bekannt, wie sehr der, sage ich, ältere Investor hier die Produkte von Coca-Cola auch schätzt und auch öffentlich immer öfters trinkt, also sehr gutes Marketing auch. Auch die Aktie ist bei Buffett sehr beliebt. Er besitzt rund 9% am Unternehmen mit einem Wert von $17,8 Milliarden. Auch Coca-Cola hat durch die Corona-Krise sehr gelitten. Man wird auf jeden Fall auch einen Schlag in das Konto geben von Berkshire Hathaway, was aber, wie gesagt, Apple locker ausgleichen kann. Wir haben ja auch American Express. American Express hat auch Buffett sehr überzeugt. Die Kreditkartenspezialist ist mit einem Anteil von 7,1% der viertgrößte Posten im Buffetts Depot. Der Wert der Anteile lag zum Stichtag bei 14,4 Milliarden Dollar. Und American Express ist auch ganz Thema mit Kreditkartenzahlungen und kontaktlosen Zahlungen mit Visa ein ganz großer und Mastercard ein ganz großer Player in diesem Bereich. Außerdem Kraft Heinz auf Platz 5 der Top 10 der Buffett-Depot-Aktien ist Kraft Heinz vorgerückt, ein Anteil von 5,13%. Über 300.000 Aktien des Ketchup-Herstellers besitzt der Börsen-Altmeister. Kraft Heinz produziert ja nun nicht nur Ketchup, ist aber dafür am bekanntesten. Sie waren an der Börse zum Stichtag 10,3 Milliarden Dollar wert. Dafür wird er oft für das Kraft Heinz, dass er so lange an das Unternehmen festgehalten hat, wobei es sich nicht so entwickelt hat wie gedacht, wird er auch manchmal kritisiert. Aber es ist seine Entscheidung gewesen, dass zum Beispiel Leute immer ein Produkt, wichtig ist der wirklich der Name immer für ihn gewesen, das Image des Produktes, dass Leute das immer weiterhin auch kaufen werden und auch, sage ich mal, die Nahrungsmittelindustrie ja ein sehr sicherer Wert ist. Moody's, um eine Ratingagentur, darf auch nicht fehlen in Buffetts Depot. Und Platz 6 belegt hier also die Titel von Moody's mit einem Anteil von 3,3%. Moody's bewertet die Bonität von Unternehmen, Banken und Staaten, was glänzend zum Engagement im Finanzsektor passt. Fast 6,7 Milliarden Dollar ist hier Buffetts Anteil wert und Moody's ist jetzt auch über die Jahre immer weiter gestiegen. Ein sehr solider Wert und hat auch schon sein Vor-Corona-Hoch wieder weit überschritten. Richtung 300 Dollar sind wir hier. Muss man sagen, auch eine gute Entscheidung gewesen. Wir haben Wells Fargo, sein Anteil in der US-Bank Wells Fargo hat Buffett um über ein Viertel heruntergefahren. Die Posten machten jetzt nur noch 3% am Gesamtportfolio aus. Sogar aktuell hat er sie ja noch weiter reduziert. Das ist die Nummer 7 unter den Top-10-Werten damals Ende Juni. Und der Werteanteil, die bringt sich auf 6 Milliarden. Und wie gesagt, nur auch jetzt, wenn es die Banken geht, ist jetzt nur Bank of America interessant. Die restlichen Sachen hat er liquidiert. Er war auch in der Luftfahrtbranche ja groß investiert in den American Airlines. Die wurden aber jetzt Delta Airlines besonders. Die hat er ja auch anhand der Corona-Krise zurückgeschraubt und möchte sich da auf andere Sachen investieren. Was Buffett besonders hat, ist ja Cash. Darauf werden wir nachher nochmal eingehen. Wenn wir hier weiter gucken, was haben wir noch? US Bancorp zum Beispiel, Rang 8 im Portfolio des Börsen-Altmeisters, belegen die Titel von US Bancorp. Die Anteile an der Bank wurden hier auch wieder leicht reduziert und auch jetzt immer weiter. Sie machten jetzt nur noch etwa 2% im Gesamtportfolio aus. Ihr Wert beträgt rund 4,8 Milliarden Dollar. Und das sind ja schon die großen Anteilswerte. Er hat aber auch noch eine weitere Aktie, die nicht so bekannt ist. DaVita Healthcare zum Beispiel zu den Top 10 in Buffett's Depot gehört inzwischen auch der Gesundheitstitel DaVita Healthcare mit 1,4% Anteilen sind sie der neuntgrößte Position. Sie entsprechen einem Börsenwert von etwa 3 Milliarden Dollar, also im Gesundheitssektor, also auch mit investiert und das hat sich ausgezahlt und das wird auch in der Zukunft immer weiter ein sicheres Geschäftsmodell sein, weil die Menschen immer älter werden und hier das Gesundheitssystem immer wichtiger wird. Aber ich sage, Banken waren immer ein großes Thema bei ihnen. Jetzt, wie gesagt, nicht mehr so. Zum Beispiel auch Bank of New York Mellon war hier groß investiert mit. Also das hat er jetzt großteils aufgelöst. Die haben auch nicht so gut performt die letzten Jahre. Besonders Apple ist ja ganz stark. Man muss sagen, Warren Buffett hat ja besonders, was Berkshire Hathaway hat, ist sehr viel Cash. Sehr viel Cashbestand. Deswegen haben viele Leute gehofft, dass Buffett diesen Cashbestand nutzen wird, um in der Corona-Krise hier kräftig einzukaufen. Das hat Buffett aber so nicht gemacht. Und deswegen glauben auch viele Leute, dass er noch wartet, wieder einen großen Deal zu verkünden oder auch seine eigenen Aktien zurückzukaufen. Was macht er also mit dem Cash? Deswegen fragen viele Leute, warum hat Buffett hier nicht mehr investiert oder warum hat Buffett nicht so viel in Tech-Aktien investiert, die ja so gut gelaufen sind zum Beispiel. Von diesen 80 Unternehmen ist auch seit ein, zwei Jahren auch Amazon mit dabei, die hier mit leicht ins Portfolio aufgenommen werden, aber die gehören nicht zu den größten Werten. Dann konnte also Berkshire Hathaway auch nicht ganz groß profitieren von diesen großen Tech-Wert-Hype. Aber wir haben ja schon gesagt, vielleicht wird es auch da mal eine Korrektur dazu geben. Also fragen viele, hat Warren Buffett seinen Biss verloren? Wie gesagt, der legendäre Finanzinvestor wurde jetzt erst 90 Jahre, ist aber wirklich geistig, mental, wenn man viele Videos guckt, absolut fit für sein Alter. Da ist er wirklich gesegnet. Und wie gesagt, die Kritik an der Strategie wird immer lauter von Warren Buffett. Warren Buffett hat gesagt, ich plane zu arbeiten, bis ich über 100 Jahre bin. Hat das Geburtstagskind also hier gestern nochmal gesagt und eins versprochen. Das klang für die Aktionäre seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway 1 wie eine sehr gute Nachricht und es sind natürlich auch Und weil sie über viele Jahrzehnte vom Geschick des legendären Investors durch eine reiche Rendite profitiert haben. Er hat auch Jahre die Indizes natürlich outperformed, manche Jahre natürlich nicht, aber es gab auch Jahre, wo wirklich Warren Buffett den Markt geschlagen hat, und das ist ja das Ziel, was man als Hedgefondsmanager, um das so sagen, oder Manager da erreichen will. Heute empfinden einige das eher wie eine Drohung, manche Anleger. Die Aktien in seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway, das Konglomerat aus mehr als 90 Firmen, hingen seit ein paar Monaten Gesamtmarkt jedoch hinterher. Während die New Yorker Börsen klettern und Technologiewerte besonders von Allzeithoch zu Allzeithoch springen, schwindet bei vielen Investoren das Vertrauen in eine Fähigkeit, sie reich zu machen, bei den großen Investoren. Wer zuletzt Buffetts einstimmigen Motto folgte und gierig war, wenn andere ängstlich sind, konnten in der vergangenen Woche eine Kaufgelegenheit nutzen und Milliarden verdienen. Also wenn die Leute alle Angst hatten im Corona-Tief, wenn man da zugeschlagen hat, hat man eine sehr, sehr starke Rendite erwirtschaftet. Ein weiterer Punkt, den man natürlich sagen muss, ist, dass Warren Buffett wie ein freundlicher Onkel wirkt. Dabei macht besonders seine vermeintliche Ferne zu den überspannten Raubtierkapitalisten an der Wall Street mit ihrem zügellosen Lebensstil, wir haben ja vorhin schon berichtet, wie Buffett auch selbst privat lebt, für viele Menschen besonders sympathisch. Der Selfmade-Multimilliardär ist mit einem Vermögen von knapp 80 Milliarden Dollar aktuell der fünftreichste Mensch des Planeten. Um sein milliardenschweres Imperium zu steuern, muss Buffett natürlich auch ein knallharter Geschäftsmann sein. Das sollte man hier nicht unterschätzen. Trotzdem wirkt er immer geerdet, als hätte er trotz seines ungeheuren Reichtums nie den Kontakt zur wirklichen Welt verloren. Der bekannte Liebhaber von Fastfood und Coca-Cola pflegt einen einfachen, fast kleinbürgerlichen anmutenden Lebensstil, der sich kaum vom Leben vieler Amerikaner hier unterscheiden dürfte. Wenn man davon absieht, dass er in einem Domizil ein paar Gemächer und Badezimmer mehr zur Verfügung hat als der Durchschnitt und vermutlich kein selbst, Bucher für Linienflüge ist, also doch der ganz normale Alltagsmensch, muss man sagen. Zum Beispiel Superreiche vom Kongress wird zum Beispiel verhätschelt. Immer wieder fällt Buffett sogar durch einen Hauch von Systemkritik auch auf, muss man sagen. Eins monierte er, dass seine Sekretärin prozentual mehr Steuern zahle als er selbst, und er stelle in kritischer Absicht fest, dass in den USA ein Klassenkampf herrsche, den die reiche Klasse hier eindeutig gewinnt. Meine Freunde und ich sind lange genug von einem milliardärfreundlichen Kongress verhätschelt worden. Es ist Zeit, dass unsere Regierung ernst damit macht, allen gemeinsam Opfern abzuverlangen, fordert er. Wie es sich für einen echten US-Superreichen gehört, ist er Philanthrop und spendet viel Geld für wohltätige Zwecke. Man muss auch sagen, Buffett hat auch den Pledge geleistet, dass Amerika dort in der Organisation genannt wird. Wenn er also stirbt, wird ein Großteil seines Vermögens auch an wohltätige Organisationen und Zwecke gespendet werden, auch wie das Bill Gates zum Beispiel auch angekündigt hat. Und das ist ja wirklich ein Zeichen für einen Philanthropen, der also einen fairen Menschenfreund. Warum ist Buffett so reich geworden? Buffetts Anlagestrategie wird oft als Value, also Wertstrategie bezeichnet, die wir schon öfters angeklungen haben. Demnach sind an der Börse Unternehmen zu finden, deren Warenwerte gegenwärtig noch im Verborgenen schlummern oder noch nicht von den Anlegern erkannt wurde. Solche Firmen weisen meist eine aussichtsreiche Marktposition ab, überdurchschnittliche Profitabilität und eine stabile Gewinnentwicklung auf. Kern seiner Philosophie ist hier die Langfristigkeit, also gesagt haben, dann zahlt sich das erst wirklich aus. Zu dieser Hauptversammlung von Berkshire Hathaway im schlafenden Omaha, Nebraska, pilgern Jahr für Jahr halt 10.000 Menschen aus aller Welt hin, um den Altmeister mal persönlich zu feiern und auch zu sehen. Das sogenannte Woodstock für Kapitalisten findet nicht nur auf den grünen Wiesen statt, sondern in den schmucklosen Eventhalle. Dort stellen sich Buffett und seine Kompagnon, der 96-jährige Charlie Munger, die Fragen der Aktionäre und stellen hier auch die Ergebnisse der Beteiligungsfirma vor. In Woodstock war das Publikum glücklich, wenn die Stars auf die Bühne rockten, die Musik laut war und man zusammen war und auch vielleicht einmal eingekifft hat. Jedenfalls die, die etwas von der Show mitbekommen haben. Und Omaha genügte es nicht, wenn Buffett einfach nur da ist, denn eine Eintrittskarte ist nicht gerade günstig mit einem Preis von rund $300.000 ist die Aktie von Berkshire Hathaway die teuerste der Welt. Und man kann ja nur daran teilnehmen, wenn man auch hier eine Aktie hat. Wer nicht den Preis von einem Einfamilienhaus auf dem Land zahlen möchte, kann sich aber auch mit der B-Aktie den Zugang hier erkaufen, die etwa $210 zu kosten hat, etwa 180 Euro momentan. Da kann man also hier dann zur Hauptversammlung gehen. Aber ob für reiche Finanzinvestoren oder Fans und Kleinanleger, Buffett muss hier performen, also Rendite liefern, um die Menge hier zufriedenzustellen zum Beispiel. Stillstand ist also hier auch ein Rückschritt und das ist ihnen zuletzt halt immer weniger gelungen. Nicht nur, dass die letzte Hauptversammlung Corona-bedingt halt Videokonferenz stattfand, hat die Stimmung hier auch verdorben. Ausgerechnet an seinem 90. Geburtstag stehen der legendäre Investor und sein Unternehmen auch noch scharf in der Kritik, weil die Zahlen schon länger nicht mehr so stimmen. Während der Marktbreite S&P 500 mit besonders seinen Technologiewerten, die auch da sehr stark gewichtet sind, in den vergangenen 12 Monaten 20% zugelegt hat, tritt die Berkshire Hathaway-Aktie auf der Stelle. Es sieht fast so aus, als hätte Buffett einfach keine Ideen mehr, wie er seinen gigantischen und ständig wachsenden Barmittelbestand von rund 140 Milliarden Dollar anlegen soll. Stattdessen kauft er zur Kurspflege lieber eigene Aktien zum Beispiel zurück, was oft als Zeichen für mangelnden Spirit gesehen wird, also Erfindungsgeist. Das ist also hier ein Kritikpunkt. Besonders Abschied von der Airline-Branche zum Beispiel. Viele Investoren werfen Buffett auch zudem vor, dass er sich ausgerechnet in den tiefsten Krisen von Airline-Aktien getrennt hat. Würden mutige Investoren nicht eher zukaufen, wenn die Kurse tief stehen und eine Erholung zu erwarten ist? Auch eine traditionelle Abneigung gegenüber Technologiewerten wird äußerst kritisch heutzutage gesehen, weil die momentan so im Fokus der Anleger ist. Ausgerechnet, sie sind faktisch Motor des aktuellen Kurserholungs und schon seit Jahren Garant für satte Renditen. Zwar ist Apple der mit Abstand größte Posten in seinem Depot, aber auch darin liegt hier ein Problem für die Kritiker. Der Anteil ist so bedeutend, dass ein Kursrücksetzer tiefe Spuren hinterlassen würde. Hat Buffett also hier seinen Biss verloren? Was plant denn das Orakel von Omaha? Was könnte er planen? Was sind so Vermutungen? Aber es gibt auch Anzeichen dafür, dass Buffett sehr wohl eine rationale Strategie verfolgt. Das Orakel von Omaha wird der Star-Investor oft auch genannt. Und wie das mit seinem Orakel so ist, sind die Äußerungen interpretationsbedürftig. Buffett trennte sich nicht nur von Fluggesellschaften, auch seine Beteiligungsgesellschaft in den Bankenbranchen fuhr er deutlich zurück und kaufte stattdessen völlig überraschend bei Goldminenbetreiber Barrick Gold ein, was ja für Schlagzeilen war. Aber auch nur ein ganz kleiner Prozentteil von seinem Depot, also auch keine große Position. Das deutet darauf hin, dass Buffett nicht damit rechnet, dass die konjunkturelle Erholung sich in diesem Tempo hier weiter fortsetzen wird, auch nicht an den Börsen, sondern von künftigen Rückschlägen hier ausgeht, die insbesondere Banken und ihre Kreditportfolios betreffen würden. Und die anhaltende expansive Geldpolitik der Notenbanken dürfte die Nachfrage nach Gold hier auch weiterhin antreiben. Vielleicht sind also die immer lauter werdenden Rufe nach einem Nachfolger verfrüht. Vermutlich ist Buffett mit 90 Jahren nicht mehr so bissig und risikofreudig wie früher. Aber das muss ja auch hier nicht sein. Aber das dürften hier für viele Menschen schon ab Mitte 30 auch schon zutreffen. Mit wachsender Erfahrung kann er das ausgleichen und mit den richtigen Strategien. Und womöglich hat er ja recht, dass wir nochmal größere Rücksetzer sehen werden, wo Buffett dann in bestimmten Branchen wieder zukaufen kann. Und zum Abschluss unserer großen Buffett-Jubiläumssendung möchte ich über die besten Weisheiten von Warren Buffett reden. Und zwar gibt es da wirklich schöne Sprüche, die oft zitiert werden. Und zum Beispiel ein der bekanntesten Zitate von Warren Buffett ist: Unsere liebste Haltedauer, jetzt bei Aktien, ist für immer. Das ist auch schön. Das kann man auch fürs Leben sagen, auch wenn man zum Beispiel seine Frau geheiratet hat. Die liebste Haltedauer ist also hier für immer. Ein weiteres Zitat von Warren Buffett: Ein Preis ist das, was du zahlst. Ein Wert ist das, was du bekommst. Darüber kann man auch mal nachdenken zum Beispiel, was das ist ja ganz das Motto von dieser Value-Strategie, etwas zu bezahlen, wo der Wert aber eigentlich höher ist, als das du gezahlt hast. Dann hast du ja ein Geschäft gemacht, ein gutes Geschäft. Weiter geht's. Du kannst keinen guten Deal mit einer schlechten Person machen. Das ist ein schönes Zitat hier von Warren Buffett. In der Geschäftswelt ist der Rückspiegel klarer als der Windschutz. Also auch hier philosophischen Ansatz, wo man drüber mal nachdenken kann. Und auch die wichtigste Investition, die du machen kannst, ist in dich selbst zu investieren, also hier selbst weiterzubilden, zu lernen, autodidaktisch viele neue Themen zu erweitern, nicht hängen zu bleiben und immer auf dem neuesten Stand hier zu sein. Und das ist eine sehr gute Eigenschaft. Investiere nie in einen Geschäftsbereich, den du nicht verstehst. Das ist auch sein Motto. Das hat man ja gesehen bei Wirecard zum Beispiel als bestes Beispiel. Das war so undurchsichtig schon immer gewesen, auch wenn, klar, hatte keiner damals so wirklich gewusst, dass es so ein Betrugsfall ist, aber es war schon immer nicht ganz klar, wie Wirecard ihr Geld wirklich verdient. Und das war ein gutes Beispiel, warum Wirecard eine absolute Blackbox damals schon immer war. Ein Investor sollte so agieren, als hätte er eine Entscheidungskarte auf Lebenszeit, die nur 20 Mal eingelöst werden kann. Also man nur 20 gute Entscheidungen treffen oder 10 bessere als 10 schlechtere Entscheidungen treffen und schon hat man hier ein erfolgreiches Leben gebracht. Auch sehr interessante Denkweise. sei ängstlich, wenn andere gierig sind und gierig, wenn andere ängstlich sind. Das ist ja auch eine der bekanntesten Sprüche, die Warren Buffett immer oft zitiert wird. Es braucht 20 Jahre, um sich einen Ruf zu erarbeiten, aber nur 5 Minuten, um ihn zu zerstören. Wenn du darüber nachdenkst, wirst du Dinge anders tun. Und das ist Buffett sehr, sehr wichtig, das gute Image auch von sich und auch von seiner Firma. Das spricht wirklich viel für ihn. Und das sagt er, er kann es verzeihen, wenn eine Firma mal keinen Gewinn macht und wenn sie nicht wächst und nicht die Erwartungen erfüllt, vielleicht, die er an die Firma hat, die er daran beteiligt ist. Er kann es dieser Firma aber nicht verzeihen, wenn sie das Image und den Ruf von Buffett und seiner Beteiligungsfirma hier verschlechtert. Deswegen ist auch ihnen das Image sehr, sehr wichtig. Und als letztes Zitat von Warren Buffett habe ich hier mitgebracht: Eine Aktie, die man nicht 10 Jahre zu halten bereit ist, darf man auch keine 10 Minuten besitzen. Also das ist diese Buy-and-Hold-Strategie und Prinzip und sehr interessant und ein sehr erfolgreicher Mann. Gibt es auch sehr viele Bücher, kann ich wirklich nur empfehlen, wer sich hier mit Finanzen weiter beschäftigen will, sollte auf jeden Fall sich auch mit Warren Buffett beschäftigen, der hier als wirklich Vorbildkapitalist wirklich gezeigt hat, wie man an der Börse die letzten Jahrzehnte sehr erfolgreich sein kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Starten Sie erfolgreich in Ihren neuen Tag. Wir hören uns. Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.